Meine Damen und Herren, herzlich willkommen nach langer Zeit zurück, endlich bei einer neuen Folge von Aber Warum, dem Format, in dem sich der Sebastian Stange jetzt schon sicherlich sehr darauf freut, immer wieder entrüstet Aber Warum zu rufen.
Aber warum als Format fällt mir aufgrund dieser Performance-Leistung auch immer ein bisschen schwer. Das ist nicht mein Metier, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und ich bin nicht so der Akustikschauspieler, der jetzt hier jochenartig immer wieder mit überschlagender Stimme deine geistige Gesundheit in Frage stellt. Vielleicht wird es auch eine Folge von, ach André, oh Gott André. Lass dir helfen, André. Ich bin sehr gespannt.
Kann ich etwas für dich tun? Geht es dir gut?
Ja.
Hast du genug geschlafen? Vielleicht noch ein kleines Käffchen für dich?
Nein, also es könnte auch eine Folge Ach, André werden. Das liegt mir näher auf der Zunge. Aber ich bin gespannt. Du bist ja bei uns der Experimentierfreudigste, der auf dem Komposthaufen namens Steam immer wieder ein leckeres Früchtchen entdeckt und herzhaft zubeißt, wo andere von uns bereits von weiter Entfernung angewidert sagen, nee, die Scheiße nicht.
Es ist ein Buffet, sagen die einen, Kompost sagen die anderen, Sebastian. Ja.
Wie so ein kleiner Vogel pickst du da mit deinem spitzen Schnabel, ja, wendest auch das ein oder andere Stück. Und ich bin sehr, sehr daran interessiert, welches Stück du in die Höhe geworfen hast, um es in deinem Rachen verschwinden zu lassen.
Ja, ich habe dir die letzten Wochen tatsächlich, ich habe eigentlich vergleichsweise viele Dinge immer mal wieder angespielt und dann immer so drauf rumgekaut so, und dann so, nee. Und dann teilweise aber auch wirklich so wenig gespielt, das ist dann, oder es war so wenig ereignisreich, dass ich dann immer gedacht habe, so, ach, ich weiß nicht, ob das was ist für Aber Warum. Jetzt habe ich aber tatsächlich mal ein Grüppchen von Spielen zusammen und ich weiß nicht, wie das passiert ist und wie das passieren konnte. Ich habe sehr tief quasi bis zum Ellbogen in das surreale Töpfchen gelangt diesmal.
Oh boy, shit. Ich habe so traumatische Erinnerungen an Layers of Fear 2.
Das ist ja eine ganz andere Hausnummer.
Nee, aber surreal, klar. Surreal, klar, also abstrakte Dinge, die sich jeder Interpretation und Beschreibung entziehen. Da bin ich sehr gespannt, aber worum es geht und B, wie du es gleich beschreiben wirst.
In der Tat, das sind wir alle. Ich fange mal jetzt einfach an. Ich habe ein Spiel gespielt namens Dujana?
Buchstabieren,
keine
bitte.
Ahnung. Dujanah. Das ist von einem einzelnen Entwickler namens Jack King Spooner. Und ich habe das erstens deswegen gespielt, weil es eigentlich ziemlich gute Steam-Bewertungen hatte. Und zum anderen, weil das so einen etwas eigentümlichen Claymation-Stop-Motion-Ansatz fährt, was seine Spielästhetik angeht. Das heißt, das sind so Knetfigürchen, aber teilweise auch gebastelte Hintergründe aus Pappe, aus bemalter Pappe. Da sind erkennbar manchmal Streichhölzer oder sowas, die dann auf einmal zu dem Arm einer Maschine werden und solche Geschichten im Einsatz. Also es sah kreativ, aber merkwürdig aus. Und zum Letzten deswegen auch, weil als ich dann reingespielt habe, die Prämisse erstmal etwas war, wo ich gedacht habe, so, oh, das habe ich nicht erwartet. Und zwar geht es nämlich los mit einer Familie in einem nicht näher definierten, aber doch sehr eindeutig im Mittleren Osten anzusiedelnden Land, das offensichtlich besetzt ist von irgendeiner großen Streitmacht, wo nicht so direkt gesagt wird, dass es die USA sind, aber es sind die USA. Und das heißt, du siehst diese Familie und da ist der Hamster der Tochter ist gestorben. Und Vater und Tochter gehen diesen Hamster begraben. Und dann rennst du mit denen erst ein bisschen rum und dann finden sie so erst einen Baum und dann sagt die Tochter, nee, das ist es nicht, da soll der Hamster nicht begraben werden. Und dann gibt's irgendwo noch so eine kleine Steinformation und dann begraben die den Hamster. Und auf einmal siehst du den Funkverkehr von zwei Soldaten, die halt quasi als so mehr oder minder, so, oh, wahrscheinlich Terroristen, und dann werden die nominell, das ist mein Eindruck, erschossen. Und du spielst dann die Mutter, die sich auf der Suche macht, weil, und gucken soll, wo sind denn Vater und Kind geblieben. Das heißt also, dieses seltsame Spiel mit dieser merkwürdigen Anmutung hat erstmal eine extrem hochpolitische Ausgangslage. Mhm. Ja? Die Prämisse ist irgendwie sehr darauf angelegt, dass ich das Gefühl hatte, so, oh, das ist ein Spiel, das steckt mich in die Schuhe von Menschen, die eben in diesen Konfliktländern jetzt quasi von konfrontiert werden, eben mit den Aktionen hier von westlichen Allianzen, die irgendwo hinter jedem irgendwelche Terroristen vermuten. Und wir haben ja genügend schlimme Berichte in der Presse gelesen davon, dass Zivilisten immer wieder Opfer werden von irgendwelchen Drohnenschlägen, Helikopterangriffen und ähnlichem. Allerdings, ja, also dann spiele ich hier die namensgebende Dujana anscheinend,
ja.
Mache mich auf den Weg, stelle fest, dass ich zum ersten Mal eine Spielfigur in meinem Leben steuere, die komplett in, ich glaube, das nennt man einen Hijab gekleidet ist, ne? Diese
Hijab.
Ja, diese fernöstlichen Gewänder für Frauen, wo quasi nur ein Augenschlitz noch frei ist. Und ich dachte so, okay, ist auch mal ganz interessant, haben wir mal hier eine völlig andere kulturelle Verordnung. Und dann soll ich mich also auf die Suche machen nach Vater und Tochter, und dann gibt es also ein Gefährt, das ich mir leihen soll von meinem Nachbarn, da besorge ich mir die Schlüssel. Und dann stellt sich raus, es ist eine Art riesiger Kampfroboter. Hm. Das ist ein Mech. Also es ist, glaube ich, nominell in der Erzählung des Spiels, ist es so eine Art Ölbohr-Mech. Mhm. Aber es sieht aus wie ein Kampfroboter. Und damit stiefel ich dann rum, und der hat diese super eigenartige Stop-Motion-Animationen, ne, so gefühlte drei Frames oder so für eine komplette Laufanimation, ist riesengroß, mit dem bewegst du dich dann durch die Wüste. Und das Erste, was man dann findet, oder was ich zuerst zumindest gefunden habe, ist das Armeelager dieser Besatzungstruppen, steht nicht so direkt die USA dran, aber es ist schon die USA, das ist dann spätestens relativ eindeutig, wenn du dann durch dieses Armeelager läufst, und da findest du ein Sprecherpult. Und da fängt auf einmal an, so eine Rede zu scrollen, und du liest den Text und du denkst dir so, okay, die ganze Didaktik, der ganze Duktus dieser Rede ist bestimmt von Trump. Und dann habe ich das mal gegoogelt, und natürlich, tatsächlich ist es eine Rede von Donald Trump. Und zwar ist das eine Rede, die hat er 2017 gehalten, bei irgendeiner religiösen Veranstaltung, irgend so ein Prayer Breakfast nennt sich das. Und ich dachte, okay, offensichtlich hochpolitisch. Und dann triffst du dort einen ersten der Befehlshaber von dieser Armee, der eine merkwürdige Kreatur ist, wie so eine Mutation. Auch das natürlich alles so diese Knetmännchen, ne? Aber so ganz merkwürdig, große Augen, die schräg gegeneinander versetzt sind. Das eine Auge ist größer als das andere. Und dem ist alles natürlich scheißegal, was mir hier, du sagst, was ist mit meinen Angehörigen passiert. Ich such die, und es ist denen völlig wurscht. Und dann bis dahin habe ich gedacht, so, okay, es ist weird, aber es ist ja immer noch so ein hochpolitisches Ding. Und dann kannst du an zwei Enden dieser Karte kannst du auf eine Weltkarte wechseln. Auf dieser Weltkarte fährst du auf einmal mit so einem relativ modernen Supermotorrad durch die Gegend, auch unglaublich schnell, so gefühlte 100 Kilometer, die du da innerhalb von Sekunden überwindest. Und dann kam ich in eine Stadt, und dann war es aber auf einmal lauter Menschen, die unaufgefordert angefangen haben, extrem introspektiv wirr philosophische Dinge zu erzählen. Da philosophiert ein Lehrer auf einmal darüber, ob die Liebe, die man zu einem Ehepartner empfindet, ähnlich sein kann zu der Liebe eines Nachbarn und ähnlichem. Und dann fing es an, mega weird zu werden. Dann waren ganz viele surreale Traumbilder, die in Cutscenes und ähnlichem auf einmal aufgetreten sind. Ganz viele, super viele philosophische Versatzstücke, nicht auf ein Thema gemünzt oder ähnliches. Ja, und da dann gibt's hinterher auch noch eine kleine Spielhalle, in der sind verschiedene so Minigames, die du absolvieren musst, so ein Mario Kart ähnliches Rennspiel, und es gibt so einen Metroidvania Verschnitt, von denen will das Spiel, glaube ich, auch, dass du sie absolvierst, und die illustrieren zu einem gewissen Grad anscheinend auch so ein bisschen das Innenleben dessen oder die Erlebnisse von der Dujana. Gibt so ein Missile Command, ne? Also wer das noch kennt, Missile Command ist das, wo diese ganzen Raketen angeflogen kommen und man muss die aus der Luft schießen, bevor sie aufprallen. Und das ist dann halt so ein symbolisch für diesen Kriegszustand, den sie da erlebt hat. Und das war noch irgendwie soweit ganz nett, aber der ganze Rest war dann halt hinterher, also insbesondere die ganzen Begegnungen mit den NPCs, das war dann so abgefahren und so freaky und so surreal und so viel Traumlogik, und da war ich dann raus. Prinzipiell erstmal nicht grundsätzlich kategorisch was dagegen, aber das war so ein Anschlag auf mein Gehirn, das die ganze Zeit da saß und sagte so, aber was? Nein, schon wieder ein neues Thema. Oh, schon wieder ganz viele Seiten Text zum Lesen, und ich dachte, es geht um diese eine Sache, aber offensichtlich geht es um noch ganz, ganz viel anderes, und irgendwann war dann die Luft raus. Es hat mich dann wirklich so erschlagen mit verwirrenden Sprüngen in all dem, was es ausdrückt und in der Logik des Ganzen, dass ich gedacht habe, so, oh, ey, nee, dieser Flickenteppich aus intellektuellen Eindrücken, da habe ich keinen Bock drauf.
Hast du wenigstens den Eindruck, dass das Ganze kohärent ist, zumindest für den Autoren? Steckt da vielleicht für einen Betrachter, der vielleicht auch mal ein bisschen exotischen Geschmack hat und vielleicht auch mehr Geduld mit sowas, durchaus was drin, was man interpretieren kann? Oder ist das hier schon so ein Fall, wo man sich ein bisschen Sorgen macht um den Programmierer dahinter, wo man sich so ein bisschen denkt, oh, hier passt überhaupt nichts zusammen, das ist viel zu willkürlich, ich weiß nicht.
Also, ich habe generell so ein relativ ambivalentes Verhältnis zu erstens surrealer Kunst oder auch diese Traumlogik oder der Traumsequenz, was ja vielleicht der mainstreamigste Kontakt mit Surrealismus ist. Wir hatten das ja zum Beispiel bei Control, diesen Abschnitt in diesem Aschenbecher-Labyrinth, ne? Das war so ein Abschnitt in dem Spiel, wo auch auf einmal dann sich die ganze Spielwelt umgeformt hat und ab in ein nominell auf einmal sehr fremdes Musikstück lief und so. Und die ganze Kreativität, die in diesen Abschnitten drinsteckt, die Überraschung, die durch diese Traumlogik möglich werden, wenn Gravitation oder auch die sowas wie eine architektonische Realität, wie groß kann ein Raum sein, wie viel kann hinter so einer Tür sich verbergen, wie kann sich ein Raum auf einmal in Echtzeit umformen und so, wenn das alles aufgelöst wird. Das kann schon geil sein und das kann mir auch echt gut gefallen. Allerdings ist in diesem Falle halt der andere Fall eingetreten, wo es dann so wirr wird, dass es für mich einfach nur noch befremdlich ist und ich keinen roten Faden mehr erkennen kann, auch wenn vielleicht einer möglicherweise vorhanden ist irgendwo. Da sind interessante Sachen drin. Also da ist eine Frau, die dann redet auf einmal über Liebe und über das Publikum, das bei einer Darbietung ja gar nicht anders kann, als unangebracht zu lachen an Stellen, wo Lachen eigentlich gar nicht passt, ja. Aber weil das Publikum so entfremdet ist von dem, was dort passiert und mit der Gefühlswelt des Akteurs ja nicht in Verbindung steht oder sowas, ja. Was sollen sie denn an dieser Stelle tun? Weil sie verstehen ja gar nicht, was da vor sich geht. Und das sind alles so Sachen, wo man sich so denkt, so ja, okay, ich verstehe schon, dass es hier auch auf einer metaphorischen Ebene geht, so darum geht, ne, wie fremd man einander ist, weil ja keiner in den anderen Menschen reingucken kann und dass sozusagen deine Mitmenschen häufig aufgrund diesem fehlenden Einblick in dein Inneres sozusagen manchmal gar keine andere Chance haben, als unsensibel oder taktlos zu sein, weil du sie gar nicht ranlässt oder es ihnen gar nicht möglich ist, Dinge nachzuvollziehen und so weiter und so fort. Oder in dem Armeelager ist ein Typ, der sagt so, ja, natürlich geht's uns am Ende nur um das Öl, aber denk mal drüber nach, wenn du die ganze Kohle in Aussicht hättest, ja, die hier auf dem Spiel steht, wenn das in deine Tasche wandern würde, dann würdest du doch auch zum Faschisten werden. Und das sind halt alles so Sachen, wo du so denkst, so, das ist auch irgendwie humorig, aber irgendwie auch tiefgründig. Und manchmal, wenn du anfängst, drüber nachzudenken, lohnt sich das auch. Und das ist schon nett. Aber es ist halt alles so wild zusammengewürfelt. Und manchmal sind halt auch einfach Sachen da, die begreife ich dann halt nicht oder nicht ganz. Dann läuft eine nackte Figur durch eine Art Kirschblütenhain und tut Dinge und sagt Dinge. Und ich denke nur so, ach, geh vorbei. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, irgendwas willst du mir sagen, aber mein Interesse ist schon jetzt tot. Ja?
Ach, schön.
Klick, skip, danke.
Wie lange hast du es denn durchgehalten?
Weiß ich nicht, 3 Stunden oder so.
Wow, alter Vater. Okay, krass, du bist echt leidensfähig. Worauf hast du denn gewartet?
Ich dachte, vielleicht ist es nur so ein kleiner Anfall, der vorübergeht. Vielleicht beruhigt es sich wieder, ja. Irgendwann habe ich gedacht so, hey, komm, atme ein bisschen in diese Tüte-Spiel und dann können wir vielleicht wieder Freunde sein. Aber
das ist so geil, dass du selbst allein Opfer von Gruppenzwang wirst.
Was die Gruppenzwang?
Naja, so. Ja, die ganzen anderen Steam-User, die es gut bewertet haben, offensichtlich mache ich was falsch.
Achso, nee, das habe ich aber gar nicht gemeint, sondern ich habe halt nur gedacht, so, vielleicht ist das ja nur so eine Phase im Leben des Spiels, ja, und vielleicht kriegt das sich wieder ein. Weil ich am Anfang hatte ich noch das Gefühl, dass es eher auf diesen politischen Kommentar hinausläuft. Es startet schon auch total wirre, weißt du, mit so einer Oldschool-Boot-Sequenz und dann kommt ein Video nominell des Entwicklers und der sagt dann noch so quasi, ich sag euch jetzt schon mal, worum es geht. Es geht um Identität. Und dann spielst du es und denkst dir so, ich sehe noch nicht, wo es hier um Identität geht. Und dann denkst du hinterher so ein bisschen drüber nach, vielleicht war das auch nur Provokation, weil ja diese ganze identitäre Politik momentan so mega kontrovers ist und so mega polarisierend. Und vielleicht stand das deswegen am Anfang. Und es gab halt so viele Dinge, wo ich am Anfang noch gedacht habe, so, ah, das ist durchaus irgendwie stimulierend. Ich mag es, drüber nachzudenken, was das Spiel hier gerade versucht oder was es sagen möchte. Aber es war dann so, dass ich das Gefühl hatte, so, boah, aber nichts davon lässt mir den Raum, es mal zu Ende zu denken. Oder ich muss ständig quasi Pausen einlegen, über diese eine Sache nachdenken. Und dann kommt wieder was anderes. Dann kommt wieder die nächste. Und dann kommt zwischendrin halt irgendwie so entweder belangloses Gameplay, in dem du halt nur von Ort zu Ort läufst, oder eben diese quasi Minigames in dieser Spielhalle, die aber alle so sind, dass du denkst so, ich will dich gar nicht wirklich lange spielen. Und ich habe dann im Nachgang auch gelesen, das Spiel will aber, dass du die alle spielst. Und ich so, ja, okay, da gehen aber unsere Interessen ein bisschen auseinander, Spiel. Also hey, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo wir sagen, agree to disagree. Und ne, du beschäftigst dich nicht mehr mit mir und ich nicht mehr mit dir.
Ja, dann müssen wir uns auch nicht weiter mit dem Spiel beschäftigen. Ich bin jetzt auch schon so ein bisschen, ja, aber krass, was der andere spielt. Also ein Aber-Warum fällt mir jetzt nicht direkt leicht, aber ich eher Sorge. Sorge. Du kannst ja auch mal rausgehen, spazieren gehen. Du musst dich doch nicht so quälen. Ich hoffe, du hattest auch noch ein bisschen Spaß die letzten Tage bei deinen Experimenten.
Ja, schon. Bei dem nicht. Spaß war das nicht. Es war irgendwo zwischen Faszination und Irritation eingeklemmt und zwischen den beiden Steinen hing es.
Der Peschke hat vielleicht auf intellektuelle Masturbation gehofft, ne? Oho, ich ein Intellektueller, verstehe und genieße dieses Spiel.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist glaube ich, es ist so ein Fall von, ich dachte, ich kann jetzt mal das Trüffelschwein geben und sagen, guck mal, der André hat da für euch hier die richtige Perle entdeckt, ne? Schau mal, overwhelmingly positive auf Steam oder sowas, ja? Ja, und dann da habe ich mich quasi verführen lassen von der Aussicht, dass ich hier sagen kann, schau mal, was ich gefunden habe, ja. Also das ist in dem Falle very positive. Wir werden aber auch noch über eins sprechen, das ebenfalls overwhelmingly positive bewertet war und das ist auf seine Art auch weird, aber da kommen wir noch zu. Ja, aber das ist so eins, nee, also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwem großartig empfehlen könnte. Also außer Leute, die halt, weiß ich nicht, also die jetzt von sich sagen würden, die sind Salvador Dali-Fans in allen Ausprägungen und sie würden auch etwas nehmen, das scheiße ist. Ich habe keine Ahnung. Also es ist halt so in der ganzen Ästhetik, ist es halt echt so, weißt du, wie das halt so ist mit dieser Art von Optik auch. Also einerseits irgendwie so knuffig und handgemacht und plastisch, aber andererseits halt aber auch mega billig. Das ist nicht so wie, wie hieß denn das? Es gab noch so ein anderes Knetfiguren-Ding, irgendwas mit The Dream?
The Neverhood?
Ja, das auch. Also es ist ja nicht nur das. Gab so ein paar finnische Jungs, ich weiß gar nicht, fuck, ich komme nicht drauf, wie es hieß. Das war auch sowas, da war mit so einem Adventure und du warst in so ein Hotel neu eingezogen und da waren aber sehr natürliche Alltagsprobleme eines jungen Pärchens und so mit drin. Und das war viel interessanter und aber da waren halt auch diese Hintergründe sehr viel aufwendiger gemacht. Und hier, das wirkt alles wirklich sehr schrottig und du weißt nicht so recht, ist es gewollt schrottig oder ist es einfach nur so hingeschludert, merkwürdig. Also von daher eher Ja, ne? War ein Versuch wert, sag ich mal.
Ja, ist doch so schön. Hast du mal das Trüffelschwein gespielt, den Kopf reingehalten, ja, in den Komposthaufen und nach dreistündigem Kauen festgestellt, pfui,
ich geht's. Ja, genau. Aufgeregt das Buddeln angefangen, alle schon, oh, er hat angeschlagen. Und dann hinterher nur so, weißt du, wie beim Angeln, wenn nur so ein Schuh rausgeholt wird, ja, aus dem See.
Die Konservendose, der Schuh, der Autoreifen, die, ja, Klassiker. Genau.
Ja. Ja, genau. Ja. Also, dann habe ich aber außerdem gespielt Puss mit einem Ausrufezeichen am Ende.
Buchstabiere bitte auch dieses Spiel. Du verwirrst mich immer mit den Spielen, die du spielst. P-U-S-S wie Eiter?
Puss wie eigentlich Pussy, aber die
ach,
andere
Verniedlichungsform. Die Verniedlichungsform von Muschi, also Katze.
Ja.
Ja.
Genau.
Und es geht Pass, um Pass, Pass ist Eiter, P-U-S, genau. Ja. Also es geht um, ein Katzenspiel. Ach, André, da frage ich mich überhaupt nicht, warum du das gespielt hast. Ich bin mir sicher, das war irgendwas Niedliches mit großen Augen und Katzenbabys und hast gesagt, ja, wo soll ich unterschreiben?
nein, so war es nicht. Also es ist ein Spiel, natürlich sozusagen, in dem Katzen vorkommen, / eine Rolle spielen. In der ganzen Anmutung geht es aber eher um Katzen-Memes. Du kennst ja das berühmt-berüchtigte Intro von Katamari.
Jawohl. Ne?
Dieses Spiel, dass der halt schon im Intro so ein bisschen in dein Gesicht ausrastet. Dann, ja, mit irgendwie hier Elefanten und hier komische Königsfigur und komische Gesänge und ja.
Alle tanzen,
keine Ahnung.
Alles ist farbenfroh und, ja, grell und energiegeladen. Bam.
Ja, genau. So ähnlich, aber mehr mit verhaftet in einer Internet-Meme-Kultur und 90er-Jahre-Retro-Chic kannst du dir Puss ungefähr vorstellen. Da sind ständig irgendwelche seltsamen psychedelischen Katzen, die lustig gucken, wo die Augen quasi künstlich vergrößert wurden, damit sie blöd reinschauen. Aber dann zwischendrin auch gekoppelt mit so Pastellfarben wie hier in Miami Vice und springende Delfine und ähnliches. Und in dieser Optik spielst du ein Spiel, das ist im Grunde genommen wie dieses Spiel auf dem Jahrmarkt, wo ein Draht gespannt ist und du musst so eine Öse durch diesen Draht entlangfahren, ohne ihn zu berühren. Weißt du, welches ich meine?
Ja. Genau. Hotwire oder sowas. Das wurde auch in manchen Spielshows im Fernsehen gespielt. Genau. Das war immer aufregend. Der heiße Draht.
Der
Gott,
heiße
wo
Draht.
Wo war denn das? Fuck, die 100.000-Euro-Show? Kann das sein? Ha, ich bin mit sowas groß geworden.
Jeder, weißt du, so von Donnerlippchen angefangen,
ja,
über,
ohne Mist,
Dschungelcamp,
also
bis sonst wo wurde
ein
das
Klassiker, dieses Gameplay.
Genau, und so ähnlich funktioniert Puss, das ist ein Labyrinth und du greifst diese Katze mit der Maus, ist mit dem Mauszeiger drauf, linke Maustaste gedrückt halten und ab da hast du sie quasi in der Hand. Und jetzt bewegst du, so wie du einen Mauszeiger bewegst, diese Katze und du durch dieses Labyrinth und sobald du an den Seiten anstößt, dann nimmt sie quasi Schaden und wenn du zu oft anstößt, dann verlierst du ein Leben und startest von vorn. Das ist das Spiel. Und das ist gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Das ist mega simpel, macht aber durchaus ein bisschen Spaß, ne?
Ja, ich verstehe. Also eins dieser Indie-Spiele, die halt sich eine simple, solide Spielidee nehmen, das auch durchaus funktionell hinexerzieren und das Ganze halt komplett ausrastend inszenieren. Von
richtig,
der Optik her.
Das ist sehr schön gesagt. Es hat so einen leicht prozeduralen Anteil. Level, die ähnlich wieder auferstehen, aber nicht ganz identisch sind. Das ist, glaube ich, ein Teil so ein bisschen zufallsgeneriert. Und dann hat es halt ganz viele unterschiedliche Elemente. Also am Anfang ist einfach nur so ein Labyrinth und dann ist halt der Weg mal ein bisschen breiter. Dann ist es einfacher natürlich, nicht an den Seiten anzustoßen und dann wird er ein bisschen schmaler. Und je schneller du bist, desto mehr Punkte bekommst du. Und wenn du viele Punkte sammelst, kriegst du zusätzliche Extraleben. Und wenn alle deine Leben irgendwann mal aufgebraucht sind, musst du halt wieder komplett von vorne anfangen. Das ist der Vorteil sozusagen. Das heißt, wenn du schnell bist und relativ und wenig Schaden nimmst oder zwar zumindest nicht stirbst oder sowas, kriegst du viele Punkte am Ende und dann kriegst du viele Extra-Leben und dann kannst du es weiterbringen. Und dann gibt's halt hinterher, wird das dann halt variiert. Ne? Dann gibt es Wege, die schmaler werden und wieder breiter werden. Mhm. Da gibt es Passagen, die so aus so Versatzstücken bestehen, die sich manchmal zu einem vollständigen Weg zusammensetzen, wie so ein Puzzle, aber dann wieder auseinanderbrechen. Mhm. Und du musst dann ganz schnell sein, um da entweder durchzuhuschen oder mit dem Kätzchen auf diesem sich bewegenden Stück bleiben und das dann mit der Maus so mitfahren, mhm, damit sie durch die Bewegung nicht irgendwo
anstößt. Oh je, also Präzision und Timing brauchst du auch noch.
Ja, genau. Präzision, Timing, auch die nötige Übersicht, erkennen, was ist denn der Weg. Du hast da manchmal Labyrinthe, die sich so umformen, wo du dich auch in eine Sackgasse manövrieren kannst, wenn du im falschen Moment zu voreilig bist.
Ich verstehe, also auch eins, wo man gleichzeitig auf seine Spielfigur gucken muss, aber mit dem anderen Auge auch woanders hin, um zu gucken, wo es überhaupt weitergeht.
Ja, oder zumindest am Anfang mal beobachten, okay,
verstehe, ja,
hier ist, da ist ein Ruhepunkt. Ich kann jetzt hier dann langhuschen und an der Stelle kann ich stehen bleiben und dann wieder gucken, wie sich das gerade verändert. Weil dieser Punkt ist unveränderlich, der ist ein Fixpunkt, mhm, sozusagen, aber der Rest hier, der bewegt sich. Ja, oder schnell, oder sich das anschauen und begreifen, okay, ich muss auf diese andere Seite irgendwie rüber und hier, da passieren manchmal Dinge, da kann es gefährlich werden und da muss ich mir genau überlegen, in welchem Moment ist das denn richtig. Umgekehrt natürlich, je länger du dir Zeit nimmst zu überlegen, desto weniger Punkte kriegst du am Ende. Aber es lohnt sich sozusagen, die Zeit auszureizen, wenn das einer dieser Level ist, die vielleicht nicht so schnell und auf den ersten Blick erfassbar sind. Und dann kommt es halt danach in der Ausführung darauf an, dass du eben präzise einfach eine Mausbewegung steuern kannst. Manchmal wirklich auch relativ pixelgenau. Manchmal geht es auch nur darum, dass man das Timing gut hat. Und die Ausführung in der Mausbewegung an sich ist dann nicht so schwierig. Und das ist an sich wirklich nicht schlecht und es ist auch durchaus nett und es hat echt so viele Ideen. Da gibt's dann auch manchmal so komische, so Katzenköpfe, die so erinnern an diese ägyptische Katzengottheit. Bastet ist es, glaube ich. Bastet? Egal. Auf jeden Fall, die schießen dann so Laserkugeln aus den Augen, denen du auch noch zusätzlich auszuweichen musst. Es gibt sogar einen Endgegner in Form von Cerberus, also so einen dreiköpfigen Hund. Und der schießt dann auch, das ist wie so ein Bullet-Hell-Shooter, das ist dann, wo du mega präzise zwischen diesen ganzen Geschossen mit dem Ding durchmanövrieren musst und musst so Pow-Blöcke aufsammeln und dann füllst du eine Leiste und sobald du die Leiste gefüllt hast, dann geht's in so eine absurde Sequenz, so mit auf einmal psychedelisch Regenbogenfarben, das Gesicht des Hundes in Großaufnahme, die Katze guckt blöd, auf einmal zerkratzt sich sein Gesicht, indem du ganz schnell die Maustaste hämmerst, er verliert Energie und danach geht so quasi dieser Bossfight weiter. Und das ist aber ein solcher Dauerangriff auf deine Sinne.
Ja, ist das
visuell.
Zu viel?
Ja, es ist mega. Es hat auch noch lauter so, also das Berühren der Umgebung, also wenn du quasi einen Fehler begehst, hat ein super unangenehmes Geräusch, das dann auf einmal so eine Interferenz, so eine elektronische Interferenz, ist auch so wie so Video, Zielstörung und so, ja, so ein Nät, weißt du?
Ja.
Und die ganze Musik und Soundkulisse ist sowieso generell auch nochmal so zusätzlich so Katzengejammer, Fernsehrauschen, wirre Spielorgelmusik, es ist völlig bekloppt und es ist offen gestanden, zumindest für mich, einfach dieser audiovisuelle Anschlag, der dabei abläuft, war nicht mehr erträglich.
Ist es das, André, ist das Altwerden, ja? Ist das den Kontakt zu verlieren zwischen dem, was die jungen Leute cool finden, ja? Fühlt es sich so an, ja, für unsere Eltern, als wir damals MTV geschaut haben?
Nee. Ich fühle, also jeder 20-Jährige da draußen, der uns aus irgendeinem Grund trotzdem zuhört, obwohl hier nur alte Männer reden, ja, und der sich herausgefordert fühlt, der soll bitteschön gerne losziehen, diese 9 Euro für Puss investieren, es spielen und mir sagen, ja, na, das ist doch ganz normal, Mann, ey, Alter, was willst du, ist doch total korrekt, ja, so ist das Leben heutzutage, so schaue ich Fernsehen, never. Es gibt Leute, die haben sicherlich eine extrem viel höhere Toleranz, was sowas angeht, oder Leute, die greifen auch einfach zum Schalter und schalten den Ton aus, ja, und haben damit schon mal eine Ebene dieser Dauerbelästigung eliminiert. Aber das ist auch alles. Das hat wirklich nichts mit Alter zu tun. Das ist so ein Ding, das ist jetzt sehr makaber, ich musste tatsächlich an, das liegt daran, dass ich ja vor kurzem diesen Film gesehen über die Tötung von Osama Bin Laden, dieses Zero Dark Thirty. Mhm. Und da ging es dann wieder um diese Folter in Guantanamo, ne, mit auf einmal laute Musik spielen und die Leute nicht schlafen lassen. Und daran musste ich denken.
Verstehe.
Ja, an dieses Ding, wo ich dachte so, ja, wenn du das die ganze Zeit auf voller Lautstärke laufen lässt oder sowas, dann springe ich nach 2 Tagen auch aus dem Fenster, weil es unerträglich ist. Und natürlich kann ich dabei weder schlafen noch sonst was. Es ist höchstens so eine Herausforderung, weißt du, wie so ein Fluglotsentest. So, hey, können Sie trotzdem fokussiert bleiben und die Ihnen gestellte, durchaus nicht triviale Aufgabe erledigen, obwohl Sie die ganze Zeit dieser audiovisuellen Beschallung ausgesetzt sind? Aus der Perspektive ist es vermutlich durchaus interessant und darin kann man vielleicht auch eine Aussage treffen darüber, wie gut bist du in der Lage, all diese Störfaktoren auszublenden. Aber für ein Unterhaltungsprodukt halte ich das trotzdem für einen Makel.
Ja, schön, schön leidensfähig. Wie lange hast du da durchgehalten?
Warte mal, kann ich gerade nicht nachschauen. Ich weiß nicht, vielleicht 1-2 Stunden oder okay. So. Ich habe halt einmal, diesen Endgegner habe ich so 2-3 Mal einen Versuch unternommen, den zu schaffen. Ist also es wahrscheinlich mehr eine als 2 Stunden.
Ist es ein Roguelike auch noch? Also hast du da nur einen Versuch, so weit zu kommen, wie du willst, oder speichert das wenigstens ab, deinen Fortschritt?
Nee, das geht dann von vorne los. Du kommst das wie früher, ne? Du kannst extra Leben verdienen, so wie bei Sonic the Hedgehog und so, aber wenn du stirbst, dann geht's wieder komplett von vorne los.
Vom Anschauen, ich habe nebenher mal die Steam-Seite aufgerufen, erinnert es mich voll an dieses Flash-Spiel, wo dieser schlimme Jumpscare versteckt ist, um Leute zu schocken. Das ist so ein Labyrinth, was immer komplizierter wird, wo man auch die Seiten nicht berühren darf und irgendwie beim Level 4 oder so, wo es dann echt so mega eng wird und man sich ganz stark nach vorne lädt, dann kommt dann dieses Gesicht und der laute Soundeffekt und man erschrickt sich ganz schlimm und da gibt's auch dieses, das war damals schon vor YouTube ein viral Video von diesem Kind, was das macht und dann ganz bitterlich weint. Good memories, aber das ist jetzt bloß so für mich dahingebrabbelt. Das hat keinerlei Mehrwert für unsere Hörer. Sorry.
Ja, also ich bin erstaunt ein bisschen tatsächlich über die sehr positiven Rezensionen. Ich vermute, dass es halt dem geschuldet, dass es halt auf eine Art auch charmant weird ist. Ne? Auch
es, so es wirkt originell.
Katzen, die da irgendwelche Rituale abhalten und lalala. Also, und wie gesagt, also es wirkt halt sehr auch wie diese ganzen Katzen-Memes und sowas. Aber ich fand es halt einfach echt unangenehm zu spielen, zumindest solange ich den Sound anhatte. Mhm. Und so ein Spiel, weißt du, sowas, wenn ich willfährlich den Sound ausmachen muss, weil er einfach unerträglich ist oder sowas, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie, ja. Und so geil war es halt nicht, dass ich da das in Kauf genommen hätte. So. Dann erzähle ich jetzt mal was über ein Spiel, das ich persönlich ziemlich geil finde.
Wirklich?
Ich bemühe mich eigentlich meistens, mindestens einen Titel zu haben, den ich für empfehlenswert halte. Und das gilt für den hier ziemlich doll. Nämlich, ich habe gespielt ein Spiel namens Blasphemous. Und das ist ein Spiel, das mir sehr gut gefällt.
Ich erinnere mich.
Es ist auch ein Spiel, das ich relativ weit gespielt habe. Und ein Spiel, das eigentlich hier gar nicht hätte auftauchen sollen. Sondern ich hatte eigentlich vor, eine Wertschätzung dazu zu machen oder eine Viertelstunde dazu zu machen wenigstens. So ist es aber nicht gekommen.
Ja, Potzblitz. Hä? Was ist passiert? Vielleicht sprechen wir, mach das doch mal in deinem Rhythmus.
Ja, also lass es raus. Das war jetzt die Pause fürs, aber warum? Warum ist es so?
Also siehst du mal, ich bin halt diesbezüglich nicht so richtig eingeritten. Ne? Ich wundere mich einfach nur, was du spielst und was du auch nicht spielst. Jetzt frage ich mich gerade, was ist denn los, André? Hast du einen Spielstand, hast du es geschafft, eine Sackgasse, eine spielerische zu finden? Ja? Hast du ein Safe-Game, aus dem du nicht mehr rauskommst? Eins, wo du direkt nachher in den Abgrund stürzt und dann wird es wieder geladen und du stürzt wieder in den Abgrund?
Nee, so ist es nicht. Es ist eigentlich relativ trivial. Ich habe das angefangen zu spielen im Dezember und dann hatte ich ja eine Zeit lang echt wahnsinnig viel zu tun, um hier die ganzen neuen Inhalte an den Start zu bringen. Das heißt, es gab eine sehr lange Pause. Und das ist ein Metroidvania, wie man heutzutage sagt. Also ein Spiel mit diesem relativ ausladenden Erkundungsaspekt. Es hat ist 2D-Ansicht, Pixelgrafik, super schöne Pixelgrafik. Ich liebe ja bekanntlich Metroidvanias, aber ich habe das dann weiterspielen wollen und ich hatte keine große Erinnerung mehr
dran. Du warst raus.
Ich war raus. Ich hatte eine ganz vage, ganz, ganz, ganz vagen Hinweis nur von dem Spiel, wo es jetzt weitergehen sollte. Es ist sehr ausladend. Es gibt nicht wahnsinnig viele Fast-Travel-Spots in dem Spiel. Hm. Und ich bin dann rumgerannt und hab nur, es war nur so ein, ist hier was? Fällt dir was auf? Könnte es hier weitergehen? War es hier? Nee, da war es nicht. Wo war ich überhaupt, als ich zuletzt gespielt habe? Was hatte ich damals vor? Wusste ich noch, was ich zu tun habe? Nein. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass ich gedacht habe, so ne, fuck it, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich weiß es nicht. Und hier rumzurennen in dem Spiel, habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schaust du halt in einem Walkthrough, nur um dich wieder aufs Gleis zu setzen. Und dann habe ich allerdings leider feststellen müssen, diese Walkthroughs sind auf Effizienz getrimmt. Das heißt, die Walkthroughs zu Blasphemous beschreiben halt dann immer so einen Ablauf, so hey, und so kriegst du auch alle Secrets und alle Truhen oder sonst was, ja, oder alle Boni in diesem Level.
Ah, und, du hast einen Fehler gemacht, bei den Steam Guides zu schauen, oder?
Nee, das war nicht nur Steam Guides. Ich habe mindestens 2-3 verschiedene. Also, es gibt jetzt auch nicht so ultra viele Walkthroughs zu Blasphemous. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber das war nicht Steam Guides, sondern das war irgendeine Webseite. Ah, okay. Auch mir immerhin nicht wirklich groß bekannte. Weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall. Und die hat das aber halt nach einer so einer Optimierungsstrategie abgehandelt. Und das Spiel ist nicht in der Hinsicht so 100% linear, wie man ja sieht, sonst hätte ich nicht so festhängen können. Und das heißt also, in diesem Guide die Stelle zu identifizieren, an der ich irgendwas noch nicht erledigt habe, um dann den Weg fortzusetzen, das war auch was, an dem ich dann gescheitert bin, weil ich hatte keinen Bock, 18.000 Worte zu lesen, bis ich identifizieren kann, an welcher Stelle es denn weitergegangen wäre. Und das ist der Grund, warum Blasphemous jetzt hier endet. Und dementsprechend kann ich jetzt auch schon mal sagen, für Leute, die längere Spielpausen zwischendrin immer wieder unweigerlich einlegen müssen, weil vielleicht das Leben dazwischen kommt, ist es vielleicht nicht so gut geeignet. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war es ein echt geiles Spiel. Also, denn es ist, wie gesagt, es ist ein Metroidvania, es hat einen Hauch von so einem Dark Souls-Einschlag. Und es ist, und zwar in zwei Aspekten. Also erstens, du spielst einen, ich glaube, den Büßer, ja, also ein Spiel, das durchsetzt ist von religiöser Symbolik, sehr makaber, sehr düster, sehr in Richtung Höllenszenarien, Schuld und Sühne, Sühne, ja, und Läuterung durch Schmerz und
Selbstgeißelung.
Ja, genau. Solche kirchlichen Motive spielen eine ganz große Rolle.
Mir ist es sehr aufgefallen mit seinem Trailer und seinem Look. Das ist so ein Pixel-Look, der aber nicht niedlich ist, sondern irgendwie erwachsen und weird. Und da gibt's diese Szene, wo, wie war denn das? Die Spielfigur hat so einen kegelförmigen Helm auf.
Genau.
Und blutet da auch raus oder kippt Blut rein und setzt ihn sich dann auf oder sowas.
Nee, das ist so wie der Helm ist wie so die Dornenkrone, ja, Krone Christi, ne? Da sind so Dornen drin und indem du diesen Helm überstülpst, da fügst du dir schon Schmerz und Verletzung zu.
Das fand ich geil. Das war so angenehm makaber und so ein bisschen böse und erwachsen. Und es wirkte auch wie ein Spiel, das so ein bisschen sauschwer ist, so ein bisschen Dark Souls-esque. Und das habe ich aus der Entfernung sehr gemocht, aber weiß auch, dass die Metroidvania und gerade die schwierigeren Varianten nicht so meins sind und habe deswegen die Finger nicht reingetan und ich weiß auch, dass es eigentlich einen ganz guten Leumund hat.
Ja, also es geht um ein Land mit irgendeiner komischen Seuche und um diese Seuche zu beseitigen, wirst du jetzt eben dieser Büßer losgeschickt, um dann hier Läuterung zu verbreiten und so. Es ist eine extrem metaphorisch durchsetzte, vage, fragmentarische Erzählung. Und in der Hinsicht, das ist das eine, wo es so ein bisschen an Dark Souls anknüpft. Auch indem jetzt weitere Handlungsfragmente über Gegenstände angeboten werden, die du findest, ne? Es gibt so Sammelobjekte, das sind häufig Körperteile, die du einsammeln und in so einer großen Halle, in so einem Collection-Zimmer sammeln kannst. Zu denen gibt's kleine Geschichten. Du hast dein Büßerschwert, das Mea Culpa, das hat eine eigene Geschichte. Du hast andere Sachen, die du finden kannst, Objekte und so. Und das ist so, wie man das halt als Dark Souls kennt, ne? Die Welt und ihr Lore stehen stärker im Vordergrund als irgendeine stringente, lineare Erzählung. Es ergeht sich extrem in sehr teilweise poetischen, teilweise schwülstigen Erzählungen und Erzählfragmenten. Und es ist zumindest für jemanden wie mich, der jetzt nicht die Ambition hat, hier Buch zu führen und dann aus diesen Puzzlestücken zu versuchen, irgendwie einen Sinn zu extrahieren, da hatte ich schon bei Dark Souls das Gefühl, das ist so ein bisschen immer wie, als wenn du aus so einem Stein noch Saft pressen möchtest. Aber da ergibt sich keine wirklich stringente Erzählung. Da geht es um Atmosphäre, da geht es eben darum, dass da irgendwie die Welt nochmal in dieser merkwürdig pervertierten Religion unterstrichen wird und dafür funktioniert es auch. Genauso wie diese ganze thematische Setzung, die da schon geschieht mit dir als Büßer und diese Selbstgeißelung, wie du schon selber sagst, also dieses Zufügen von Schmerz und die Läuterung durch Schmerz und ähnliches. Das Ganze verbunden mit dieser sehr erwachsenen, teilweise auch ziemlich brutalen Pixeloptik, sehr viel Blut, Körperteile werden abgetrennt, später gibt es sowas wie Finishing Moves. Das alles ist für mich insgesamt war das atmosphärisch extrem ansprechend, weil es extrem kreativ ist in dem ganzen Design. Diese ganze religiöse Symbolik, die wird da so ein bisschen durchdekliniert, aber das wirklich extrem kreativ. Angefangen mit sowas wie so einem Gegnertypus, das so ein Priester ist, der auf so einem Art Thron, auf so einem hohen Sessel daher schwebt und dich mit so einer Lanze von ganz weit oben attackiert. Ne? Diese abgehobene Klerikerkaste, die dann quasi da magisch dahinschwebend ja auf dich einsticht und solche Geschichten. Das ist alles super schön, dieses düster, makabere, dieses ganzen kultischen Hintergrundes, das fängt das Spiel echt gut ein. Es ist toll animiert, sieht super schön aus, hat mir echt viel Spaß gemacht und es ist einerseits, ja, es ist fordernd, aber es ist in dem Bestrafen der Fehler für meinen Geschmack nicht ganz so brutal wie Dark Souls, weil bei Dark Souls verlierst du ja Erfahrungspunkte und im Falle von Blasphemous ist es nur so, du hast eine Magieleiste und wenn du stirbst, dann wird dir ein kleiner Teil dieser Magieleiste weggestrichen und dann musst du zurück zu dem Ort, wo du gestorben bist und dort dir deine übrig gebliebene Essenz wieder einsammeln, um diese Magieleiste voll auszunutzen. Genau, so ein bisschen wie früher bei EverQuest, die Erfahrungsschuld und all sowas. Ne? Aber es ist nicht so schlimm wie, oh, ich habe all diesen Shit hier eingesammelt und jetzt verliere ich das alles. Das ist ein bisschen weniger Frustration für mich zumindest. Genauso ist aber, du säuberst die Level von Gegnern, aber wenn du speicherst oder stirbst, dann wird alles wieder zurückgesetzt. Da sind die alle wieder da. Das heißt, dieses Spiel mit der Progression, ja, will ich die Progression in Sicherheit bringen, aber dann mache ich mir quasi das Durchqueren schon gesäuberter Gebiete wieder schwieriger oder will ich weiter vorstoßen und sowas. Dieses Element von Dark Souls, das ich immer ziemlich geil, faszinierend finde, das bleibt erhalten. Und das machte das Spiel echt insgesamt cool. Es hat auch diese Boss-Fights, aber auch die sind für mein Gefühl nicht ganz so brutal schwer wie manche bei Dark Souls später, aber eben auch nicht Pillepalle, sondern du überlegst dir schon sehr so ein bisschen so, oh fuck, Bossfight, okay, mal sehen.
Spielt sich's denn gut? Ist es griffig? Ist es präzise?
Ja, das ist der einzige Pferdefuß, weil die auf diese schönen und relativ aufwendigen Animationen setzen, ist es halt eines dieser bisschen trägeren Kampfsysteme, wo du immer so eine leichte Verzögerung einkalkulieren musst. Ja, also nicht jetzt irgendwie ends laggy, aber so auch nicht so richtig tight, ja. Und da ist es nicht so gut wie die From-Software-Spiele, insbesondere wie die besten From-Software-Spiele, also für mich meistens bislang, aber ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Dark Souls-Erfahrung bislang, aber Bloodborne insbesondere, das halt ein super geiles Kampfsystem hat, wo genau diese Timings alle sitzen. Und bei Blasphemous, manchmal ist es so, dass du da sitzt und denkst, das ist ein bisschen, die Reaktion ist ein bisschen zu träge, gerade auch bei den Jump-'n'-Run-Passagen. Da gibt's so, du kannst dich an Vorsprüngen noch so festklammern und dann hochziehen. Und wann dieses System anschlägt und wann du auf einmal dann doch in den Abgrund stürzt, ist irgendwie komisch, wo du manchmal das Gefühl hast, das war unberechenbar. Ich hatte das Gefühl, dieser Sprung hätte gelingen müssen, tat er aber nicht. Und bei einem Spiel, das Fehler ja relativ hart immer noch trotzdem bestraft, ist sowas dann ein bisschen ätzend. Es war nicht zu dem Grade ätzend, dass ich das Gefühl hatte, so, ja, fuck this, nicht gut genug. Aber es war leichte Beeinträchtigung. Ja. Aber insgesamt cool.
Wie schlimm ist denn ein Player-Death? Also wie frustrierend und wie viel verliert man denn, wenn man abnippelt? Ist es schlimm oder ist das Spiel diesbezüglich von seiner Struktur dann auch ganz gnädig?
Gehst zurück zu dem letzten Schrein, an dem du da gebetet hast, um zu speichern. Und das ist dann halt natürlich immer davon abhängig, wie weit ist dieser Rücksetzpunkt jetzt entfernt. Ich hatte Tode, die waren mir egal. Und ich hatte Tode, da musste ich kurz mal tief durchatmen, bevor ich wieder weitergespielt habe. Aber das ist an sich nichts unbedingt, was mich, also ich mag dieses, also ich mag es schon, wenn mich Spiele in diese Situationen bringen, solange sie gut genug sind, dass ich sage, ja, jetzt durchquere ich halt zum dritten Mal das gleiche Areal, wo die Gegner jetzt alle wieder zurückgesetzt wurden. Aber die Spielmechanik ist halt so gut, dass mir das trotzdem Spaß macht. Und da war es halt, war nicht immer da. Wie gesagt, also manchmal war es schon so ein bisschen an der Grenze. Aber es hat halt schon insgesamt eine Spielmechanik, die für mich zumindest gut genug funktioniert hat, plus eine Bombenatmosphäre, also dass ich dann echt gedacht habe, cool. Ich hätte es auf jeden Fall fertig gespielt, wenn jetzt ich nicht in diesem Informationskerker gefangen gewesen wäre, wo ich da saß. Ich weiß nicht mehr, wo es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich war schon relativ weit in dem Spiel. Das bedeutet aber, ich habe auch schon echt viele Areale, in denen ich halt überall nochmal hätte rumrennen und schauen müssen, ist da noch ein Item, das ich nicht gefunden habe, das ich aber brauche, weil es den Zugang zum nächsten Areal freischaltet, wie es halt bei Metroidvania so ist. Oder ist hier irgendwo ein Durchgang zu einem anderen Areal, den ich bislang übersehen habe. Es gibt eine Karte in dem Spiel, bei der du Letzteres zumindest ein bisschen nachschauen kannst, wo du schauen kannst, okay, da und da und da sind offensichtlich noch irgendwelche Öffnungen und da geht's vielleicht noch weiter und da bin ich offensichtlich bislang noch nicht weitergegangen und dann gehst du dahin und dann stellst du aber fest, okay, da ist eine Wand oder da ist gar kein Durchgang oder ist ein Durchgang, der unpassierbar ist weiterhin. Und das ist dann trotzdem super frustrierend. Du rennst dann durch das blöde Spiel durch, bist an der Stelle und denkst dir, ja, okay, da ist auch nichts. Okay, wo ist der nächste Punkt? Da. Ah, fuck. Also entweder hier runterrennen zu dem scheiß Schnellreisepunkt durch die ganzen Gegner durch und schnellreisen und dann dahin und von dort aus ein bisschen weniger laufen oder den kompletten Weg laufen und dann nur unwesentlich weniger auf den Sack gehen. Und das ist halt so, das war der Moment, wo ich gedacht habe, so, ja, hey, fuck you. Da braucht's dann halt sowas wie einen Dark Souls, das dann in seinen besten Momenten super clever ist mit diesen ganzen Verschachtelungen und Abkürzungen, wo du eben nicht diese endlangen Wege hast, die du dann nochmal rennen musst.
Aber ey, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Dark Souls macht nach 2-3 Monate Pause, dass du da nicht mehr gut reinkommst. Aber andererseits haben ja Spiele wie Blasphemous eben auch das Problem, dass sie 2D-Levels haben und das ist da echt, ich habe den Eindruck, 2D-Levels merke ich mir schlechter als das Layout von 3D-Levels. Das ist irgendwie realistischer und ich kann mir dann sowas, das war links, das war drüber, das war da hinten und bei 2D-Levels bin ich sehr schnell komplett raus. Weiß auch nicht, woran das liegt.
Also hier finde ich einfach, da will man zu sehr auch dieses Dark Souls-Element mit, guck mal, das ist so ein bisschen verschachtelt und hier Exploration und bla mit übernehmen, wo ich mir denke, so nein, gib mir klare Informationen, sag mir, hier ist ein Durchgang, aber da brauchst du irgendwas, um ihn zu öffnen und das hast du noch nicht. Also es gibt ja Spiele, die das sehr deutlich auch in ihren Karten dann anzeigen. Hier ist eine Tür, aber sie ist noch durchgestrichen, weil dir fehlt etwas. Ne? Oder sie hat eine bestimmte Farbe und diese Farbe verrät dir sogar, welchen Waffentypus du jetzt brauchst, um dort weiterzukommen und ähnliches. Und genau dieser Grad von Informationen, der hätte Not getan. Und es wäre auch natürlich jetzt zumindest für meinen speziellen Fall nicht schlecht gewesen, wenn eine Missionsbeschreibung irgendwie konkreter gewesen wäre, also eine stärkere Spielerführung. Ja. Du musst jetzt hier hingehen und dieses Ding aufheben oder suchen. Und das ist zumindest ungefähr in diesem Bereich. Das wäre ja dann auch schon die Rettung gewesen. Aber naja.
Ist immer gut, wenn Spiele sowas bieten. Bei Rollenspielen gibt's ja ganz gerne dieses Journal, was dir gesagt, welches deine Quests sind oder was du gerade erlebt hast und was wohin du musst und auf einer Karte gibt's dann das Icon deines Missionsziels und so weiter und das sind tatsächlich Dinge, die ich echt mag und schade, dass es in dem Fall nicht geklappt hat.
Da ja, bist also, du wie gesagt, solange ich das gespielt habe, also als ich drin war und immer quasi noch in den aktuellen Informationsstand im Hinterkopf hatte, hatte ich eigentlich immer relativ guten Fortschritt. Hab auch ein, zwei Mal vielleicht ein bisschen suchen müssen, geguckt, so, ja, vielleicht muss ich jetzt nochmal hierhin zurück und so, aber da hatte ich immer ein ganz ordentliches Gefühl, was die Progression im Spiel angeht, dass ich nie das Gefühl hatte, jetzt hänge ich aber fest und du nervst mich, sondern da ging's. Und jetzt aber durch diesen Bruch, ne, mit so, ah, was war überhaupt in dem Bereich? Was war denn hier? Oder ich wusste auch nicht mehr genau, was sind denn jetzt wirklich die ganz neuen, frisch freigeschalteten Bereiche gewesen? War das hier? Oder war der hier zuletzt neu hinzugekommen? Sowas gibt einem ja häufig Anhaltspunkte. Ne? Ja. Dieser Bereich ist der sich zuletzt neu geöffnet hat. Wahrscheinlich wird's dort irgendwas geben. Und das waren aber alles Sachen, die hatte ich nicht mehr akkurat genug im Hirn. Und dann halt bei einem Spiel, wo die Umgebung so gefährlich und so feindlich ist und das Vorankommen und das Durchqueren dann häufig eben so mühsam ist und dann auch häufig manchmal sogar mehrere Anläufe benötigt, wenn du dann einfach nur rumsuchen musst, um diesen Ansatzpunkt zu finden und das Spiel stemmt sich dann aber genauso dir entgegen, als wie es das tut bei einem Spieler, der eben auch schon ein konkretes Ziel vor Augen hat, dann wird's halt extrem zäh und da habe ich dann jetzt irgendwann auch gedacht so, boah, nee, auf zu neuen Ufern.
Hast du wenigstens, was ich manchmal mache in solchen Fällen, dir das Ende oder den Rest des Spiels mal auf YouTube angeschaut, so ein bisschen Closure, ja? So ein bisschen den Deckel zugemacht, ja, die Zusammenfassung des Buches bei Amazon durchgelesen oder so. bei Wikipedia mache ich das manchmal.
Ich weiß, dass du meinst.
Nicht durchlese, ja.
Nee. Das ist so ein Ding. Also erstens, da sitzt immer so diese Resthoffnung, so ja, aber vielleicht willst du es ja dann doch nochmal spielen. Und zum anderen, nee, das gibt mir nichts. Oder ehrlich gesagt, am Ende sieht's cool aus. Und dann macht es mich nur traurig, dass ich das nicht selbst erleben konnte. Also, nee, das ist dann auch nur Selbstgeißelung. Das wäre zwar sehr passend, aber danach suche ich im wahren Leben nicht.
Das wirkt anders, so wie du jetzt gerade deine Gaming-Eskapaden beschrieben hast, also zumindest was Pass angeht und das
Dunjana.
Ja, Jana. Ja, ich bin sehr schlecht im Namen merken. Waren das die Spiele 3? Ja, haben wir dreimal in das seltsame Hirn André Peschkes geblickt und 3 Fragezeichen haben sich aufgetan?
Es gibt tatsächlich sogar noch ein 4.
No way. There's more.
Es gibt noch ein, ich habe noch mal einmal in den Weirdo-Topf gegriffen.
Was hast du denn diesmal geglaubt zu erblicken?
Ja, und zwar habe ich außerdem noch gespielt, nämlich ein Spiel namens Hypnospace Outlaw.
Oh, das ist mir ein Begriff, ohne Scheiß. Und da habe ich schon mehrmals gezuckt am Kaufen-Button, weil ein Spiel, in dem man praktisch in einer Art simulierten späten 90er Jahre Internet einen Zensor spielt und das Ganze mit auch so einem total weirden, pastellfarbenen, krassen, grellen Pixel-Look und das auch noch mit einer gewissen Form von Humor, mit GIFs, man denke an das tanzende Baby und so weiter, das fand ich richtig geil. Ich bin mal eine ganze Zeit lang, ja, am Schaufenster auf und ab getigert, ja, hab mit offenem Mund, wie damals als 9-Jähriger, da reingestarrt und mich dann doch dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht, wieso. Geil, genau, dass du das gespielt hast.
Exakt, das ist das Spiel, das hast du korrekt beschrieben und das ist der Titel, der zumindest insgesamt sogar auf overwhelmingly positive stand auf Steam. Also in seltener Einhelligkeit sind Nutzer von diesem Spiel begeistert gewesen. Und dann habe ich mir halt auch wieder gedacht, so, ja, das ist es doch. Ja, das ist die Perle. Ja, Austerntaucher André Peschke kommt mit der Muschel nach oben, öffnet sie mit dem Messer und sagt, sehen Sie, ja, da haben wir ihn, den Fund des Jahrhunderts. Und das ist zumindest nicht ganz so ein Griff ins Klo gewesen für mich wie bei dem Dunjana, wo ich echt komplett ausgestiegen bin und dann wirklich auch gedacht habe, so nee, keine Lust darauf, danke. Es war aber auch nicht so richtig geil. Also wie du schon erzählt hast, ne, man spielt hier einen Deputy im Dienste von Hypnos und das OS am Schluss wird groß geschrieben wie bei Betriebssystemen. Von einer Firma namens Merchantsoft als eine dürftig verhohlene Microsoft-Anspielung und du bist so ein Cyber-Enforcer, der halt schlechte Etikette, Copyright-Verstöße und ähnliches zensiert, ja, auch einen Zahlungsservice zum Beispiel, den du wegzensierst, weil Merchantsoft an dem nichts mitverdient. Und das ist so eine ironisierte Form, also ein ironisierter Ausflug in ein fiktives 90er-Jahre-Internet. Also wer die Frühphase des Internet miterlebt hat, mit Tripod und GeoCities, schlechte Homepages, Baukastensysteme, schlechte 3D-Buttons, Lensflares, wo immer man sie einbauen konnte und so weiter. Für den ist es eine interessante Zeitreise. Für alle anderen weiß ich nicht. Also für mich hatte das natürlich so eine leichte Internetnostalgie als Note. Weil du erkennst all diese Dinge wieder und gilt für mich vielleicht insofern im besonderen Maße, weil ich ja von Anfang an als Online-Redakteur gearbeitet habe und in meinem ersten Job damals musste ich solche Webseiten noch selber bauen. Also wir hatten noch kein großartiges Redaktionssystem, wie das heute der Fall ist. Es gab noch kein WordPress oder ähnliches, so, wo einfach so ein Management-System ist und dann trägst du da Artikel ein und drückst einen Button oder sowas, sondern dann hast du wirklich in Dreamweaver noch Seiten zusammengebaut, hast selber HTML-Code geschrieben und so weiter und so fort. Und in der Zeit, was dann da für Webseiten verbrochen wurden, natürlich, ja, mit den billigsten Freeware-Grafik-Tools und Clipart-CD und ähnlichem, das ist schon was, da habe ich die ganze Zeit gedacht, so, okay, fuck it, ja, okay, ich erinnere mich, ja, der rotierende 3D-Button zum Beispiel mit so einem hässlichen kleinen 3D-Effekt, ja, genau der richtige Glanz auch, wenn das Ding sich dreht in Richtung der Lichtquelle. Da denkst du schon so, ja, oh Gott, ja, die Urzeiten des Internets damals.
Under Construction Schilder, die irgendwo aufgestellt werden.
Exakt, ja.
Frames als Webdesign-Tool, gibt's die da auch? Wird da noch mit Frames gearbeitet?
Da, ja, also in der Aufbau deines Browsers zum Beispiel erinnert an so ein Frames-Layout. Herrlich. Die Webseiten selber haben das gar nicht so häufig. Die Webseiten sind halt diese primitiven Wasserfall-Webseiten mit so einem Gag am Ende, wenn du zu weit nach unten scrollst. Ja? Es kommt nichts, und dann unten steht irgendwas so, was scrollst du denn hier runter? Ja? Oder es wird oben was vollmundig versprochen und dann ist unten tatsächlich genau dieses Under-Construction-Symbol. Oder du folgst einem Link und da ist das Under-Construction-Symbol. Oder du rufst eine Webseite auf und das ist nur Kauderwelsch, weil der Browser diesen HTML-Code nicht interpretieren kann, weil jemand da Scheiße gebaut hat und solche Geschichten. Also die ganze Anmutung, die ganze Ästhetik und so weiter, alles eine ziemliche Punktlandung. Hm. Natürlich eher aus der amerikanischen Perspektive, aber man hat ja auch damals schon sehr viel englisches, amerikanisches Internet gelesen, insofern ist der Wiedererkennungswert trotzdem super hoch. Und das, der Teil war schon ganz nett und dann ist das Spielelement, soweit wie ich es gespielt habe, eigentlich auch nur dazu da, dich mit der Erforschung dieses Fake-Internets mehr oder weniger zu zwingen. Weil du sollst dann halt, du kriegst ja immer eine Aufgabe gestellt. Ne? Die erste Aufgabe ist, glaube ich, es gibt eine Comicfigur, Gumshoe Gooper, so ein Detektivfisch, und da ist ein Copyright drauf und du sollst jetzt halt nach Webseiten suchen, die diese Comicfigur illegalerweise benutzen. Und dann strikest du das sozusagen weg. Ja, also du bist so der Google-Algorithmus der 90er Jahre. Gehst dahin, sagst hier Copyright Infringement und zensierst das aus dieser Webseite raus. Und das ist natürlich als Spielmechanik ist es super trivial. Es geht nur darum, diese Webseiten nach dem zu durchsuchen, was da gerade von dir gefordert wird. Ne? Dann später suchst du zum Beispiel nach Verstößen gegen die Etikette. Gibt's dann irgendeinen minderjährigen Zane Rox 14, der hat eine geheime Webpage mit dem Titel God Game or Way Lame, wo er einen dicken Klassenkameraden verhöhnt und seine Lieblingsband feiert, ne? Und das eine ist lame und das andere nicht. Und dann kannst du dem halt die halbe Webseite wegstriken, weil der irgendwelche bösen Comics über seinen Klassenkameraden gemacht hat und böse Dinge dorthin geschrieben hast. Und du gehst dann halt überall hin und sagst so, nein, das verstößt gegen die Etikette, auch nicht okay, weg. Und also die halbe Webseite ist dann hinterher.
Kriegst du in irgendeiner Form Feedback? Also merkst du, was passiert dadurch, was du tust? Oder siehst du einfach nur, die Webseite wurde gesäubert und du ziehst weiter? Oder kriegst du praktisch auch mit, was du anrichtest? Das interessiert mich nämlich. Was ich von dem Spiel weiß, ist, dass es eine gewisse Nostalgie bedient und die Prämisse. Aber ich weiß nicht, wie sich das entwickelt und ob sich da was entwickelt.
Also was du siehst, ist quasi was diese Flurbereinigung, ja, diesen Flurschaden, den du anrichtest. Mhm. Du siehst dann halt hinter diese Webseite und die besteht dann zur Hälfte nur noch aus entfernt oder zensiert von bla bla bla. Mhm.
Aber es ist nicht so, dass da eine Geschichte passiert und du irgendwie Leute kennenlernst hinter den Webseiten.
Nee, soweit ich das gespielt habe, nicht. Du kriegst eine virtuelle Währung, die du damit verdienst. Und die kannst du dann tatsächlich auch benutzen, was schon ganz cool ist, weil es gibt eine Webseite, da gibt's so ein virtuelles Desktop-Pad, so ein Hamster, April, the Angelic Hamster. Ja.
Der Bonzi-Buddy.
Ja, genau, das ist, wollte gerade sagen, das ist dann wie Bonzi-Buddy damals oder das Schaf, erinnerst du dich noch an Sheep-Excel?
Oh ja, das Desktop-Sheep oder der Virtual Stripper, der auf deinem Desktop gelebt hat, ja. Damit haben wir doch damals auch alle geliebäugelt.
Echt, den Virtual Stripper sagt mir nichts, aber das Schaf zum Beispiel, das hatte ich. Und der Hamster ist dem Schaf sehr ähnlich, denn das Schaf hat auch auf dem Desktop gekackt, der Hamster scheißt dir auch deinen Fake-Desktop zu. Ja. Anders als damals kannst du für den Hamster dann auch noch gegen Bargeld, also Ingame-Spiel-Bargeld, kannst du sogar Futter kaufen, das ist wie so ein Tamagotchi. Also sozusagen die Nostalgie von 1990 gekoppelt mit dem Schlimmsten von heute.
Nice.
Aber das war schon cool, weil ich habe halt gedacht, so okay, da gibt's diesen Hamster und dass man den dann wirklich im Spiel kaufen, downloaden kann und dann lebt er auf deinem Desktop und du hast halt auch da wieder die ganze Erinnerung an diese Desktop-Companion-Seuche, die es da mal gab, wo du so denkst, so ja, okay, ja, ich erinnere mich. Ja, das ist schon ganz cool, dass das jetzt hier in dieser Form nochmal sozusagen auflebt. Aber wie gesagt, also alles, was du sonst so treibst, spielmechanisch, hat nicht den Eindruck hinterlassen, dass das irgendwie dann hinterher in einer Art Geschichte kulminieren würde. Und es war dann auch für mich dementsprechend dann relativ schnell erschöpft, weil ich dann irgendwie dachte so, ja, okay, aber dieses Fake-Internet ist auch relativ weitläufig und dann gibt's halt, da gibt's die Wahrsager-Webseite und die Band-Webseite und die Webseite von dem Lebenscoaching und bla 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 und so. Aber es ist alles nicht irgendwie so mega lustig, dass ich jetzt auf diese Webseiten klicke und denke so, ah, oh, ist das cool, ich kann's nicht erwarten, die nächste Webseite zu sehen.
Verstehe, also es nutzt sich ein bisschen ab in so einer Nostalgie.
Es hat halt nicht viel mehr. Es ist eher, also es ist schon leicht ironisiert, aber nicht so, dass es wirklich komisch wäre, sondern größtenteils so einfach eher wie ein Worst-of von Webseiten, die aber in dieser Form damals durchaus existiert haben könnten. Und es ist sehr viel einfach nur dieses Wiedererkennen und dieses ahaha, ja, ja, genau, damals, ey, weißt du noch. Aber das alleine finde ich immer zu wenig, sondern das ist so wie diese Spiele, die ganze Zeit irgendwelche Anspielungen an oder Filmreferenzen nur machen und dann ist das der Gag, ne? Ja. So, hey, das ist doch, keine Ahnung, und dann werfen wir es in einen Vulkan und der Spieler sitzt so da so, ah, wie den Ring in Herr der Ringe, ne? Ja, so, ja, ja. Und sonst so, nee, das ist alles, das war schon der Gag, das ist die Story. Und der Eindruck war, dass es auf diesem Level verharrt und ich hab's jetzt nicht irre lange gespielt und kann sein, dass dann hinterher da nochmal irgendwo was anläuft, eine Story, weil dann kriegte ich, glaube ich, schon so als dritte Aufgabe oder so, diesen Cache-Provider wegzustriken und dann habe ich den nirgends gefunden und dann habe ich mich halt durch dieses Internet geklickt und dachte die ganze Zeit immer so, ja, okay, aber jetzt ist schon, ich habe mich schon wieder erinnert an all diese Unvollkommenheit und dieses charmant hemdsärmelige des damaligen Internets, dieses Improvisieren, zusammenklicken, zusammenbasteln, wie unbeholfen wir damals noch wie kleine Kinder da über diesen Teppich des Internets gekrabbelt sind. Aber jetzt gib mir irgendwie mehr, gib mir noch irgendetwas, das jetzt quasi auch aus sich selbst heraus und ohne diese Backup-Batterie meiner nostalgischen Erinnerungen an früher Erlebtes funktioniert. Ne? Und das kam nicht. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, dann mag ich aber auch nicht mehr, dann habe ich schon genug, dann reichen mir 2 Löffel Eiscreme, danke.
Ich hätte gedacht, dass es so ein bisschen so in Richtung Detektiv geht, so ein bisschen, ja, hier, wo bist du, du Schlingel, wo versteckst du dich, wenn man nach irgendwelchen Dingen sucht, wie zum Beispiel dieser Währung. Ich hatte den Eindruck, dass man da, weil manchmal mag ich es sehr, 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 im echten Leben Dinge zu recherchieren, was rausfinden, insbesondere wenn es nicht wichtig ist, aber einfach so 5 Browser-Tabs offen, hier die Adresse quersuchen, da hier Google Translate benutzen, auf Google Maps, auf gewissen, sowas. Und dann, ich habe schon wirklich seltsames Zeug rausgefunden, vor vielen, vielen Jahren bei einem Kumpel von mir, der hatte zum Beispiel eine feste Chat-Freundschaft mit jemandem, die auch so ein bisschen psychologisch manipulativ war und hat mir das irgendwann mal gebeichtet und ich habe innerhalb von wenigen Stunden die Adresse und Festnetztelefonnummer des Haushalts rausgefunden, wo diese Person lebt. Das war super. Hat dann mein Kumpel dann auch angerufen und rausgefunden, es war alles bloß Bullshit. Hat sich da irgendwie der 12-jährige Sohn ausgedacht. So Catfishing nennt man das heute. Gab's auch schon in den Anfang der 2000er. Und das hat Spaß gemacht, solche Sachen. Und auch jetzt, wenn ich irgendwie mir nicht ganz sicher bin über irgendwas, über irgendein Detail, den Hersteller von irgendeinem Bullshit, ein Auto oder so. Ich liebe es, nicht allzu offensichtliche Dinge, die sich dir beim normalen Wald- und Wiesensurfen nicht präsentieren oder ja, enthüllen, die beharrlich zu finden im Netz. Und das macht mir Spaß. Und ich hatte gehofft, das Spiel ist so ein bisschen in der Richtung was.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich mir genau davon erhofft hatte. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch humoriger. Mhm. Also, dass es einfach witziger ist, diese Webseiten dann zu lesen. Und da war nichts dabei, was ich wirklich witzig fand. Außer halt eben der Humor, der alleine aus dieser Hemdsärmeligkeit teilweise erwachsen kann, weißt du, wo man so ein bisschen schmunzelt darüber, wie billig und wie scheiße das ist oder welche absurden Versprechungen da jetzt gemacht werden. Aber ehrlich gesagt, also da kann ich auch das heutige Internet surfen, ja.
ja.
Es ist schon nett, wenn du dann auf einmal, dann siehst du der Mauszeiger, der simuliert dieses Nachziehen. Ne? Frühere Mauszeiger, die hatten ja erstens überhaupt so einen leichten, so einen Schweif wie ein Komet auf deinem Röhrenmonitor, weil dessen Bildwiederholrate, ja, oder dieser Refresh einfach so war, dass du diesen Ghosting-Effekt hattest. Und zum anderen hast du ja häufig sowas extra sogar eingestellt, damit du die Spur des Mauszeigers besser verfolgen konntest bei Windows. Und jetzt hatte der das auf einmal, ne? diesen Spureffekt, diesen Wischeffekt. Und Aha. Ich dachte auf einmal so, an den Mauszeiger mit diese Spur an Mauszeigern hinter sich herzieht, hast du schon lange nicht mehr gedacht. Diesen Effekt hast du schon lange nicht mehr gesehen. Ach ja, ich erinnere mich daran, dass es das früher mal gegeben hat.
Auf so kontrastarmen Laptop-Bildschirm der ersten Generation damals brauchte man die, weil man sonst die Maus nicht gesehen hat. Das ist sehr schön.
Ja, genau. Sowas verlierst du dann leicht aus dem Blick. Und der Boot-Up-Screen von dem OS, der dich dann halt auch automatisch an so frühe Windows-Versionen denken lässt und all solche Sachen. Aber also ich habe es ja häufiger schon mal gesagt, ich bin generell nicht der nostalgischste Mensch von allen. Sowas ist sowieso nicht unbedingt das, womit man mich also sehr einfach erreicht. Das ist nicht unbedingt das offene Scheunentor, das es einzurennen gilt. Und dann zum anderen sitze ich halt da und denke mir so, was kommt noch? Was gibt's noch? Was gibt's mehr? Und vielleicht, so wie gesagt, ich habe das nicht lange gespielt, anderthalb Stunden oder sonst irgendwas, dann hatte ich genug, dann habe ich gedacht so, und dann war diese Mission zu mühsam und dann wollte ich nicht mehr. Und vielleicht kommt da noch was, vielleicht entspinnt sich da noch was im weiteren Spielverlauf. Es machte nicht den Eindruck, aber wer weiß, ne? Vielleicht wird da auch noch sowas. Ein bisschen, mich hat es erinnert, obwohl ich selber nicht gespielt habe, an dieses Orville. Hattest du das nicht mal? Oder war Jochen das?
Nee,
hat es gespielt?
Nee.
Einer von uns hat es gespielt. Aber dann war es vielleicht Jochen, der es gespielt hat.
Ey, vielleicht habe ich es gespielt und vergessen. Ich bin da sehr, sehr simpel. Aber ich glaube nicht.
Ja, auch wurscht. Aber das war so ein Ding, wo ich dachte so, ja, aber das erzählte dann halt auch eine Geschichte. Und da ging es dann wirklich eben um dieses Abhören, Zensieren, Bespitzeln und so weiter. Und hier hatte ich halt echt das Gefühl, es ist halt echt nur so ein Nostalgietrip. Durchaus relativ treffsicher, auch mit so ein paar Sachen. Wie gesagt, so ein paar Sachen, da musst du halt auch ein bisschen mehr diese US-Kultur kennen, um das zu identifizieren. Da gibt es zum Beispiel so diese Webseite für Omas heißes Buttereis oder sowas. Und das wird halt vermarktet, da läuft so ein Werbe-Rap-Song. Und dann musst du halt das kennen, das war vor allem in den USA populär, so, weil Hip-Hop und so, das war halt jetzt als populäre Jugendkultur wurde das überall instrumentalisiert und dann singen halt überall diese Rapper einfach mehr oder minder nur die Produktbeschreibung runter. Ne? Und sowas ist das halt auch. Das ist fast wie eine Gebrauchsanweisung, wo dann einer rappt, dass du das einfach nur in die Mikrowelle tust und so weiter und so fort. Und es ist halt völlig albern und scheiße. Und dann auch da wieder, dann denkst du an all die alten Videogame-Werbespots oder so, die du kennst. Ja, gibt's ja, glaube ich, auch von Nintendo diesen Mario-Rap noch und so ein Kram.
Der Zelda-Rap.
Ja. Und das sind halt alles so Sachen, wo du so denkst, so, ja, ich erinnere mich, ich weiß, woran das anspielt. Und
verstehe.
Dieser Farbraum von mit viel Glück 256 Farben, die Videos, die dann, wo jeder zweite Pixel ausgesetzt ist oder sowas, ne, weil die Kompression damals halt einfach gesagt hat, so, ja, wenn das irgendwie laufen soll, machen wir das besser so und so weiter. Die ewigen Wasserfall-Pages, die riesige Schriftart, wegen der niedrigen Auflösung, die ganzen schlechten 3D-Grafiken. Das ist halt alles schon irgendwie nett, aber weiß ich nicht, Wayback Machine, the Video Game, ja, oder the Interactive Experience, ist dann
ach,
halt
nice.
So.
Ja. Ach Gott, das ist von all denen, die du beschrieben hast, trotzdem für mich, dann vielleicht muss ich das mir auch mal anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass mir das auch eine kurze Zeit Spaß macht und ja, Nostalgie, ne? Je älter man wird, desto geiler ist Nostalgie, vielleicht habe ich da auch meinen Spaß dran. Ich bin auch noch gar nicht so raus wie du, zumal ich ja der Meinung war, etwas da vielleicht mal anfassen zu müssen. Ey, aber ach, das ist eine schöne Mischung, die du da gezockt hast.
Es wartet auf dich, Sebastian, ja. Du kannst quasi den Sirenengesang aus dem Steam-Account hervorquellen schon hören.
Nee. Unterschätzt nicht meine Antriebslosigkeit, aber interessant, dass du dich bei drei Spielen für welche entschieden hast, die allesamt mit einem sehr grellen sehr pixeligen und vielleicht sogar pastellfarbenen, flackernden Look daherkommen. Ja? So grell und so blinkend muss man sein, um Andres Aufmerksamkeit zu erregen, ja? Nur natürliche Farben? Not gonna happen.
Man muss ja immer überlegen, dass auch eine gewisse Selektion stattgefunden hat. Ich habe ja noch eine ganze Reihe anderer Titel gespielt. Ich hätte hier jetzt auch noch erzählen können, dass ich Love is Dead gespielt habe, wo so ein Zombie-Pärchen seine verschwundenen Haustiere sucht und es ist so ein knuffiges Action-Puzzle-Spiel, wo du halt Hindernissen ausweichst und guckst, in welcher Reihenfolge müssen diese zwei Figuren diese Welt navigieren. Und das ist so ein irgendwo zwischen nettes Casual-Game und echt gelungenes erstes Studentenprojekt gewesen. Aber es ist halt insgesamt, es war halt so wieder dieses Spiel gewordene Manifestation des Net, über die es nicht so interessant ist zu sprechen, wie über entweder Dinge, die mich begeistert haben und wo ich dann aber aussteigen musste, oder Dinge, die mich sehr irritiert zurückgelassen haben, die halt sehr ungewöhnlich sind. Und deswegen habe ich die jetzt in dem Falle zum Beispiel aussortiert. Ich habe auch was gespielt, das hieß, glaube ich, Starfetchers. Das war so ein kostenloses Ding, so eine völlig bizarre Geschichte, wo du, das hat so eine Mausschwertsteuerung, wo du dahinter ein Schwert frei mit der Maus bewegst, so komische, unbeholfene Zeichnungen wie aus Microsoft Paint. What? Und so eine Underdog-Story, wo okay. du arbeitest erst in so einem Laden, wo du von dem Ladenbesitzer gesagt kriegst, du sollst nach hinten gehen und schon mal die Schweine totschlagen, weil das eine Metzgerei ist in dem Laden, und dann bricht irgendwie, dann kommen Gangster und wollen den Laden überfallen, und dann bricht so eine Superheldin mit dem Auto durch das Fenster, und dann musst du rumlaufen und Leute mit dieser Maussteuerung mit dem Katana zerschneiden. Aber das war halt auch, es war halt weird, und nach einer Stunde war es vorbei und es war spielerisch irgendwie so, und dann habe ich auch gedacht so, ja, kann man mal am Rande erwähnen, ist ja kostenlos, aber das ist so ein Ding gewesen, es war vorbei und du denkst so, tja, I don't know, okay, ja, also, ja. Das sind so die Sachen. Und ein anderes, das werde ich aber tatsächlich dann wertschätzen, habe ich angefangen. Und das ist Iconoclasts. Das ist echt gut.
Boah, das habe ich auch irgendwo. Man kriege ich das hin im Kopf. Ich bin ja gebildet, ja. Ich, ein Intellektueller und an Spielen Interessierter. Der Name sagt mir was. Ich glaube, ich habe das auch schon mal betrachtet. Aber nee, ich kann kein Bild vor Augen herbeibeschwören. Willst es auch nicht googeln. Und hey, ja, wir lassen den Teaser jetzt einfach hier so hängen, würde ich sagen. Ja?
Ja, hätte ich auch gesagt. Dazu an anderer Stelle mehr. Und meine Damen und Herren, das war's dann mit Aber Warum für dieses Mal. Und ich hoffe, diesen nächsten Mal hören wir uns dann früher wieder. Die Pause wird diesmal hoffentlich nicht ganz so lang, denn ansonsten bedeutet das ja, dass ich nicht zwischendrin weiterhin irgendwo in den ewigen Jagdgründen von Steam herumgewildert hätte. In diesem Sinne, bis dahin.